Cowboy-Hat von Sea Ghost aus Atlanta. Eine Hybrid-Veröffentlichung ist es auf Musikkassette und auch als Download. Und Links zu beiden Versionen finden Sie auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Und wenn Sie dann diese Musik runtergeladen haben und sie Ihnen doch nicht gefällt, was machen Sie dann damit? Dann landet sie wahrscheinlich relativ schnell im Papierkorb. Anders gesagt, Sie löschen die Musik und schieben sie auf Ihrem Desktop in diesen Mülleimer.
Genau, und ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass in Windows-Systemen der Papierkorb ein Recycling-Symbol trägt?
Das ist wirklich so, ne? Ja. Also ich meine, das ist ja eine Frage so an uns alle und ich habe ist jetzt erst festgestellt, weil wir gleich über dieses Mülleimer-Thema reden müssen und ich habe noch nie gesehen, dass da diese Recycling-Pfeile drauf sind. Was heißt das?
Genau, also ich habe mich das auch gefragt. Vielleicht ist das ja für umweltbewusste Dateientsorgung gedacht.
Genau.
Wir werden es gleich hören.
Dann kriegen wir es wieder zurück. Oh Gott.
Unser Autor Lauf Überland jedenfalls, der hat sich die Geschichte der virtuellen Mülleimer genauer angeschaut und ist da wirklich auf interessante Details gestoßen. Und die sind natürlich schon sehr früh entstanden in der Computer-Frühgeschichte.
Vor langer, langer Zeit, als Computer noch große Maschinen waren, musste man dem Rechner mit minutiös ausgeschriebenen Befehlen mitteilen, was er tun sollte. Und dann klaute ja bekanntlich Steve Jobs im Forschungspark der Firma Xerox die Idee einer grafischen Oberfläche für den Bildschirm, die man mit einer Maus bedienen konnte. Und als Apple 1982 dann den ersten Tischrechner Lisa auf den Markt brachte, war der Erfolg sehr überschaubar. Aber die Computerfreaks waren geweckt. Wir sind im Paläozoikum der PC-Geschichte und Bill Gates und die Bagage seiner Firma Microsoft entwickelten nützliche Applikationen für Apple. Im Gegenzug durfte Microsoft die grafische Darstellung in seinem eigenen Betriebssystem einbauen, zumindest in Windows 1. Rechteckige, überlappende Fenster mit Scrollleisten, Klemmbretter für die Zwischenablage, eine Uhr, Bildchen für die 3,5-Zoll-Disketten, die man ins Laufwerk schieben musste. Jedes Icon war äußerst grob gepixelt, mit 30x30 Punkten nur, und wie Cartoons gezeichnet, was den Nutzern Spaß bereiten, aber auch erklären sollte, was sie da taten. Ein Dokument sah deshalb aus wie ein Blatt Papier und man steckte es in eine Aktenmappe. Aber keine der kleinen Applikationen zeigte so deutlich, was diese neue Bildchenoberfläche ausmachte, wie der Mülleimer. Du ziehst mit der Maus was hinein und mit einem Geräusch verschwinden die Dateien, die du nicht mehr brauchst, einfach wusch. Zuerst nannte Apple den Eimer Waste Basket, später dann einfach Trash. Weil nun die Hacker, die an den ersten Apple-Computern rumbastelten, zumeist noch kalifornische Freaks waren, sah das Symbol natürlich nicht aus wie die Plastikmülltonnen, die die Stadtwerke heutzutage in die Keller stellen, sondern wie die Comic-Version einer Blechtonne, aus der jeden Moment Fritz der Kater springen könnte. Den Deckel halb offen wie ein schläfriges Auge. Wenn man was in die Tonne rein verschoben hatte, kriegte sie einen dicken Bauch. Und anfangs summten Fliegen drumherum. Ziemlich speziell. Das musste natürlich ein Alleinstellungsmerkmal bleiben. Und deshalb verklagte Apple dann 1988, als die Computer für jedermann tatsächlich anfingen, Käufer zu finden, die alten Kumpane von Microsoft und gleich noch Hewlett-Packard, weil die auch grafische Benutzeroberflächen hatten.
Aber wie man sieht, Mülltonne ist nicht gleich Mülltonne. Klar, es gibt graue Mülltonnen, links daneben steht eine ganze braune und rechts daneben eine graue mit einem blauen Deckel.
Der Prozess zog sich mehr als 5 Jahre hin und ging zuletzt um von Apple geforderte 5,5 Milliarden Dollar und um perspektivische Darstellungen und parallele Linien. Aber die Gerichte befanden bis zuletzt, man könne kein Copyright für eine konzeptionelle Idee einklagen, wie die, den Nutzer mit Bildchen bei der Hand zu nehmen. Nur ein Icon blieb als Apples spezielle Eigenleistung ausgenommen, nämlich das sinnlich deutlichste Symbol, der Mülleimer. Apples Konkurrenten nahmen also Abstand. Und brachten statt des Mülleimers nun Shredder oder Smart Eraser auf ihre Bildschirme. HP nahm Zuflucht bei einem eindeutigen Küchenmülleimer mit Fußpedal. Nur Microsoft landete einen ziemlich raffinierten Coup. indem sie eine Art steife Einkaufstasche abbildeten, in der viele Leute gerne Altpapier sammeln und das Recycling-Symbol draufpappten. Ausgerechnet die Leute von Microsoft, die damals im Ruch standen, herzlose Kapitalisten zu sein, wischten den coolen, szenigen Apple-Leuten eins aus, indem sie ein ökologisch aufgeladenes Zeichen benutzten. Aber Apples wirklich freakige Zeit war da ja auch bereits vorbei. Und sowas Schönes wie Oscar the Grouch hat es ebenfalls seit Mitte der 90er nicht mehr auf der Benutzeroberfläche gegeben. Griesgram, der gewöhnlich in der Sesamstraße in einer Mülltonne lebte. Sobald man in Apples Betriebssystem 7 den Trash entleerte, sang er sein Erkennungslied.
Oh, I love trash.
Und auch wenn Oscar immer nur eine Zeile sang,
I love it because it's trash.
Kindern gefiel das so gut, dass sie einzeln die Dateien ihrer Eltern verschwinden ließen und Apple eine kindersichere Standalone-Version anbieten musste. Aber auch die verschwand nach kurzer Zeit, weil in diesem Fall Apple das Copyright verletzt hatte. Nämlich das einer Sendung für Vorschulkinder.
Oh, I love trash. Anything dirty.
Love Überland und die wunderbar absurde Geschichte des Desktop. Papierkorbs. Interessant, oder? Was da so für Anekdoten hinter so einer doch ja sehr alltäglichen Funktion auf all unseren Computern stecken.
Ja, ich finde vor allem wirklich auch interessant, dass dieser Papierkorb ja eigentlich aussieht wie so ein total normaler, standard, langweiliger Büromülleimer. Da hätte man sich ja irgendwas anderes ausdenken, was Digitales, irgendwas.
So was Einzigartiges,
genau.
Ne, was irgendwie nichts mit der alten Welt zu tun hat. Aber die Antwort zu dieser Frage, die dahinter steckt, liefert nämlich der Skeuomorphismus. Fieses Wort, ne? Hatten wir auch schon öfter mal bei Breitband. Das ist eine Designphilosophie, die sich so an vertraute Gegenstände aus der alten Welt orientiert und die halt eben im Kontext des Digitalen genauso umsetzt, weil dann kennt man es und man weiß, wofür man es gebrauchen kann.
Deswegen macht es ja auch dieses schöne Geräusch, wenn man dann Sachen in diesen Papierkorb zieht, obwohl man sich nicht vorstellen kann, dass Dateien so klingen, wenn man sie zerknüllen würde und so weiter.
Wahrscheinlich nicht, ja. Falls Sie diesen schönen Beitrag auch nochmal nachhören wollen, wie immer gibt es das komplette Sendungsarchiv auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Da finden Sie auch den Beitrag zum Skeuomorphismus. Buchstabieren wir jetzt nicht, aber Sie finden es schon.